Meine Freunde, ich möchte euch ein Wort auslegen, das Apostelgeschichte 16 steht. Das spielt in der mazedonischen Stadt Philippi, wo der Apostel Paulus Evangelium verkündigt hat. Und dann gibt es einen Rumor, er wird ins Gefängnis geworfen. Und dann heißt es Apostelgeschichte 16, Vers 25. Um die Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und es hörten sie die Gefangenen. Darf ich voraussetzen, dass ihr all die Pfingstgeschichte kennt? Was liegt für ein wundervoller Glanz über dieser Geschichte vom ersten Pfingsttag? Wie der Geist Gottes sich gewaltig manifestiert über diesen 11 Aposteln, wie sie auftreten mit einer großen Freudigkeit. Tausende strömen zusammen. Viele kommen zum Glauben. Es ist ein Glanz, eine Freude über diese Geschichte. Dass da so eine Freude drüber liegt, über der ersten Pfingstgeschichte. Und namentlich über diesen Aposteln, das ist gar nicht selbstverständlich. Diese 11 Apostel, die am Pfingsten aufgetreten sind, bei der 12. war, also sagen wir mal, 11 waren sicher. Das waren eigentlich Leute, die ein sehr schweres Leben gehabt haben. Sie waren Leute, die auf der Nachtseite des Lebens gelebt haben. Nicht wie der Mond, hat ja eine helle beleuchtete Seite, eine dunkle Seite. Und diese Apostel waren Leute, die auf der dunklen Seite des Lebens gelebt haben. Ist Ihnen das ganz klar? Seht, sie kamen vom Karfreitag. Ach, ich wage mir nicht vorzustellen, welche Nöte die Apostel durchgemacht haben, als der Heiland am Kreuz hing. Und dann also auferstand und sie wussten nicht, ob sie jetzt verworfen sind. Hinter ihnen lag viel Not und äußerlich waren sie arme Kerle. Zweimal heißt vom Leben des Petrus, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Ich möchte mal einen Westdeutschen sehen, der zweimal eine Nachtschicht macht, wo er nicht einen Pfennig verdient. Gibt's das? Die gibt's gar nicht, nicht? Und zweimal weiß ich von Petrus, kennen Sie die Geschichte, beim Fischzug zuerst, wo er berufen wird, und nach der Auferstehung Jesu, wo er eine ganze Nacht die mühselige Fischerei macht und morgens ans Ufer kommt und nicht im Fischlein gefangen. Aber das waren arme Kerle, die Apostel. Und vor ihnen lag ein Leben von Verfolgung und das endlich schließlich bei allen, bis sie auf Johannes, und da war es auch zum Teil, im Martyrium, dass sie gestorben sind für den Heiland. Versteht? Das war kein Leben mit Komfort. Das waren arme Kerle. Menschlich gesprochen im Schatten in der Nacht von dem kommunistischen Dichter Bert Brecht, heißt in der Drei-Groschen-Oper mal, und die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht. Die Apostel waren Leute, von denen man sagen kann, sie waren so aufs Äußere gesehen Leute, die im Dunkeln sind, bei den Armen. Und den Hintergrund muss man sehen, um zu begreifen, wie wunderbar es ist, dass sie am Pfingsten mit einer solchen Freude auftreten, dass da so ein Glanz drüber ist. dass sie 3000 Menschen Lust machen, auch Christen zu werden. Es soll der Heilige Geist in, ja, meine Freunde, im Buch Hiob gibt es einen Vers, den liebe ich ganz besonders. Der ist schöner als alles, was mein großer Landsmann Goethe je gedichtet hat. Also äußerlich schon so schön. Da gehört die höchste Poesie. Dieses Wort im Buch Hiob heißt, Gott, mein Schöpfer, der Lobgesänge gibt in der Nacht. Nicht bildlich gesprochen waren die Apostelleute in der Nacht, arm, verfolgt, schließlich totgeschlagen. Aber das sehen wir an Pfingsten, dass ihr Mund überfließt und ihr Herz überfließt vom Freude am Herrn. Sie strahlt aus allen Knopflöchern. Der Geist Gottes wirkt Lobgesänge in der, also bildlich gesprochen, versteht ihr, in der Nacht ihres Lebens. Gott, mein Schöpfer, der Lobgesänge gibt in der Nacht. Es sitzen eine Menge Leute hier, die auch bildlich gesprochen in der Nacht leben. Elend oder krank oder einsam. Meine Freunde, Gott, mein Schöpfer, der Lobgesänge gibt in der Nacht. Gott will nicht dein, nicht bloß dein Stöhnen hören. Er will deinem Herzen durch den Heiligen Geist so wirken, dass du loben kannst. In der Nacht deines Lebens. Gott, mein Schöpfer, Lobgesänge gibt in der Nacht, nicht nur damals an Pfingsten. Das tut der Herr immer. Und seht, unsere Textgeschichte, die handelt eigentlich auch davon. Und das möchte ich jetzt, wir wollen jetzt von der Pfingstgeschichte nach Philippi ziehen, im Geist, nicht? Und zu unserer Textgeschichte kommen. Und da möchte ich als Überschrift über meine Predigt den Text schreiben, Gott, mein Schöpfer, der Lobgesänge gibt in der Nacht. Wollen wir mal zusammen sagen? Sagen wir alle. Gott, mein, ach, das ist doch gar nichts, so kümmerlich. 3000 Leute, man hört nichts davon. Nochmal. Gott, mein Schöpfer, der Lobgesänge gibt in der Nacht. So. Da bin ich, ich lese ich den Text noch einmal. Da hat er doch vergessen inzwischen. Um die Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott im Gefängnis. Und da will ich dreierlei dazu sagen. Wir sehen uns erstens die Nacht an, zweitens die Lobgesänge in der Nacht und drittens fragen wir, wie kam es dazu? Ich sagte es vorher, damit jeder gleich ungefähr weiß, jetzt geht's zu Ende, wenn es ihm langweilig wird. Also erstens die Nacht. Ja, meine Freunde, als der Paulus und sein Freund Silas hier im Gefängnis waren, da war es auch äußerlich Nacht und innerlich, da war alles dunkel. Doch Herr hatte den Paulus durch einen ganz klaren Ruf nach Europa gerufen. Welch eine Stunde, als die beiden Männer ihren Fuß auf die Küste Europas setzten. Die erste Stadt, wo sie hinkamen, gerufen vom Herrn, war Philippi. Und da verkündigen sie Botschaft, Gott hat den Himmel zu richten, hat seinen Sohn gesandt und der ist für dich am Kreuz gestorben und hat dich erkauft aus den Mächten der Finsternis. Er ist auferstanden und darf ihm gehören. Und diese Botschaft, die gab Rumor. Das müsst ihr selber lesen, Apostel 16, wie so einmal eine Art Revolution gibt und das Volk stürzt sich auf den Paulus und Silas. Sie werden vor die Obersten geschleift, die wollten schon gerade Feierabend machen. Um 5 Uhr machen die Büros zu, es war vielleicht 5:10, nicht? Da sagt ein Beamter, jetzt ist Schluss. Und da befiehlt der Stadtkommandant, geißelt sie und werft sie erst ins Gefängnis, morgen machen wir weiter. Und dann werden Paulus und Silas gegeißelt. Eine römische Geißelung war grauenvoll. Da waren Eisenstücke in die Riemen hineingeflochten. Da war der Rücken zerfleischt. Da war man blutüberströmt. Und dann werden die beiden gepackt und dem Gefängnisdirektor übergeben. Er soll gut auf die beiden aufpassen. Das waren gewöhnlich so pensionierte römische Offiziere. Der schlug die Hacken zusammen und sagte, verstanden, gut aufpassen, und wirf sie gleich ins unterste Gefängnis. Das mag ein Loch gewesen sein, du liebe Zeit. Und dann legt ihre Füße noch in Stock, so genau weiß ich auch nicht, was das war. Das war jedenfalls eine grausame Marter. Und dann sitzen die beiden in dem dunklen Zelle. Ich weiß nicht, ob es Wasser von Wänden tropft und die Ratten ihnen über die Füße laufen. Also wir können annehmen, das war vielleicht abends 6 oder 7 Uhr. Und dann hören wir nichts. Und dann heißt es, um die Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Jetzt frage ich euch, was hat denn der Paulus und Silas gemacht zwischen 6 Uhr abends und 12 Uhr Mitternacht? Was war denn da los? Nein, erst um 12 Uhr fing er an zu beten. Na, meine Freunde, da war er in der, ich rede mal bloß von Paulus, in der Anfechtung. Da war nicht nur äußerlich Nacht, sondern auch inwendig Nacht. Und es soll mir kein Mensch erzählen, er wäre Christ und wüsste nicht, was solche Nächte der Anfechtung sind. Mein Großvater Kuhlen in Hülber, der kam mal zu einem alten Bruder und der machte so ein schwermütiges Gesicht. Und da sagt mein Großvater, du Christen haben leuchtende Augen. Und da sagt der alte Christ, ich kann nicht lachen, wenn ich sterben muss. Er meinte geistlich sterben. Versteht Sie? Sind da Schwaber bloß, dass Sie es verstehen können. Sind andere. Ich kann nicht lachen, hat er gesagt, wenn ich geistlich sterben muss, wenn ich in der Anfechtung bin. Also, sagen wir mal, von 6 bis Mitternacht, von 18 Uhr bis Mitternacht, da war der Paulus in der Nacht der Anfechtung. Da war es äußerlich dunkel in der Zelle, aber da war es hier dunkel. Ich möchte so ein bisschen versuchen, der Anfechtung des Paulus nachzugehen, weil ich denke, das sind die Anfechtungen, die wir im Grunde auch haben. Da stürzt die Frage auf ihn herein, wie kann Gott das alles zulassen? Er hat mich doch hergerufen. Ich diene ihm doch. Er will doch, dass seine Botschaft verkündigt wird. Jetzt sperrt er uns hier ein. Ich bin geschlagen und marode. Wie kann Gott das zulassen? Meine Freunde, ich habe 2 Söhne gehabt. Gott hat mir beide genommen. Da brach die Frage um mich herein. Warum tut er mir das? Die Frage ist oft oberflächlich gestellt. Wie kann Gott das alles zulassen? Aber es kann eine große Anfechtung für Christen werden. Warum tut er das? Weiter, in dem Paulus war sicher ein großer Zorn. Er war ein Mann. Und es wurde ihm Unrecht getan. Ihr Männer, nichts kann einen Mann härter treffen, als wenn er Unrecht tragen muss und kann nichts dagegen machen. Habe ich recht? Er war römischer Bürger, ein römischer Bürger durfte nicht gegeißelt werden. Das war eine bevorzugte Klasse, da gehört zu Paulus dazu. Er hat das am nächsten Tag den Leuten auch selber in die Nase gerieben. Da haben die Angst bekommen. Aber nun hat man ihn als römischen Bürger gegeißelt. Da Da möchten wir auf den Tisch hauen über die Ungerechtigkeit der Welt. Und man ist machtlos. Das ist eine Anfechtung, wenn die fleischlichen Triebe aufbrechen. Es gibt ja nicht bloß einen Song. Junges Volk, wenn die Sexualität erwacht, oder der Eigensinn, oder der Neid, der alte Mensch ja noch da, nicht? Wenn wir auf einmal merken, wie wir an uns selber zu Schanden werden, das ist eine Anfechtung. Wenn der Vulkan hier ausbricht, weiter die Anfechtung des Paulus, da war viel drin, da war die Sorge. Er hatte angefangen in Philippi, was soll denn aus der kleinen Gemeinde werden jetzt? Oh, wie kann der Sorgengeist eine Anfechtung werden? Das ist für die alten Leute hier die Anfechtung, nicht? In der Jugend nimmt man es leichter. Wie meine Kinder geheiratet haben, habe ich gesagt, dann jetzt haben wir ein bisschen Luft. Jetzt sollen sie für sich selber sorgen. Jetzt geht da ins Telefon, da ist der Enkel krank und dort ist was los und ich sehe an der Frau, wie sie aus den Sorgen gar nicht rauskommt. Nicht? Kennt ihr das? Vielleicht haben manche ganz schwere Sorgen. Dass man durch die Sorgenwolken gar nicht mehr durchsehen kann. Große Sorgen können eine schreckliche Anfechtung werden. Oh, ich bin noch nicht fertig mit der Anfechtung des Paulus. Da kam die Angst vor Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, dass man einfach Angst vor Menschen bekommt. Der David war doch bestimmt ein großer Kriegsheld. Aber als er mal von der Frage gestellt wurde, hat er gesagt, nur um Gottes Willen, lass mich nicht in der Menschenhände fallen. Ich bin in meinem Leben ein paar Mal in der Menschenhände gefallen. Das ist schrecklich. Das war im Dritten Reich. Ich komme noch mal drauf. Wenn einem einfach die Angst packt, was machen sie mit mir? Du bist ihnen ausgeliefert. Und das waren alles noch kleine Fische. Die größte Anfechtung des Paulus, denke ich mir, war die, hat mich denn doch Herr verworfen, dass ich nicht mehr sein Knecht sein soll? Er war sicher seines Heils gewiss, aber die Frage kam, vielleicht kann er mich zum Dienst nicht mehr brauchen. Er wirft mich weg. Das ist die größte Anfechtung, die einen Menschen packen kann. Ob Gott einem nicht verworfen hat, dass der ganze Heilstand nochmal ins Zittern kommt. Da war Nacht im Herzen des Paulus. Wir hören kein Wort davon. Um 6 Uhr wird er ins Gefängnis geworfen, um 12 Uhr hören wir wieder von ihm. Aber inzwischen ist er im stockdunklen Kerker und ich bin gewiss, dass alle diese Anfechtungen auf ihn eingestürmt sind. Und jetzt möchte ich mit den Leuten sprechen, hier die Anfechtungen kennen oder vielleicht drin sind. Seht, bei so einem Fest wie hier, da sehen wir alle so nett aus, als wenn wir Leute wären, deren Eisenbahnzug so glatt fährt, nicht? Das glaube ich keinem. Alter Großstadtpfarrer weiß, dass jeder seine dunklen Probleme hat. Der jüngste Kerl dahinter. Seine Nöte hat dir keinem sagen kann. Es gibt ein Wort in der Bibel, das heißt, Psalm 34, der Herr ist nah denen, die zerbrochenen Herzen sind. So war der Herr ganz nah, aber der Paulus sah es vielleicht im Augenblick nicht. So, und jetzt kommt mein zweiter Teil. Das war die Nacht, nicht? Und jetzt haben wir gesagt, wie heißt das Wort im Hiob? Sagen wir alle noch mal. Gott, mein Schöpfer, der Lobgesänge gibt in der Nacht. Jetzt müssen wir also von den Lobgesängen der Nacht sprechen. Zweitens, um die Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und es hörten sie die Gefangenen. Auf einmal um Mitternacht ist alles verändert. Diese dunkle Zelle ist ein Tempel Gottes, von dem die Lobgesänge aufstiegen. Hat mir sogar gut getan, eben der Lobgesang von dem Chor. Schön war das. Aber nicht wahr, so am schönen Pfingstmorgen und so im netten Zelt und einer großen Versammlung. Aber meine Freunde, Lobgesang in einem dunklen Kerkerloch um Mitternacht. Das ist eine Sache. Und das war so ein schallender Lobgesang, dass die Gefangenen es hörten. Seht ihr mal, es war doch interessant, dass gar nichts verändert war. Dem Paulus tat sein zerschlagener Rücken noch genauso weh wie vorher. Seine Füße waren noch im Stock. Er war genauso in der Menschenhände gefallen wie vorher. Es war gar nichts verändert. Und doch auf einmal Lobgesänge, was ist denn da? Seht, in ihm war eine Veränderung gekommen. Meine Freunde, wenn wir auf äußerlichem Druck sind, meinen wir, es wird alles gut, wenn der Druck weg ist. Wenn ich 50 Mark mehr hätte und so. Die Anfechtung ist anders, wenn es in uns anders wird. Im Herzen des Paulus war die Veränderung vor sich gegangen. Er war in derselben Lage und kann doch Lob wieder singen. Wenn der Winter ausgeschneit, kennt ihr den schönen Vers? Tritt der schöne Sommer ein, also wird auch nach der Pein, wer's erwarten kann, erfreut. Alles Ding währt seine Zeit, alles Ding, vor allem auch die Anfechtungen der Kinder Gottes. Alles Ding währt seine Zeit, vor allem die Anfechtungen der Kinder Gottes. Gottes Lieb in Ewigkeit. Meine Freunde, ich war in Kur in Wildbaden, habe ich so Zeit gehabt, diese Predigt zu überdenken. Seit Tagen beschäftigt sie mich. Und da hat es mich fast bis zu Tränen erschüttert, dieser Lobgesang in der dunklen Nacht, in der dunklen Gefängniszelle. Ich möchte euch gern deutlich machen, was das bedeutet. Versteht ihr mich alle noch da hinten? Famos. Seht, ich weiß nicht, ob ihr die Offenbarung richtig kennt, das letzte Buch der Bibel. Da gibt es so eine wunderbare Szene in Offenbarung 5, die habe ich so gern. 4 und 5. Da sieht der Johannes hinein in die ewige Welt Gottes. Die Augen werden ihm aufgetan, dass die Wände transparent werden. Er sieht in die unsichtbare Welt. Und da sieht er den Thron Gottes. Er sieht nur ein Glanz und Leuchten wie Edelsteine und dann merkwürdige Lebewesen um den Thron Gottes und viel tausendmal tausend Engel und 24 Älteste. Und es ist gewaltig, die werfen ihre Frauen vor dem Thron Gottes in Staub und beten an. Da fängt das Lob im Himmel an. Und dann auf einmal gibt es eine Pause. Da hat doch, der auf dem Thron sitzt, eine Schriftrolle mit seinen Plänen. Und er wird durch den Himmel gefragt, wer kann die Schriftrolle öffnen und Gottes Pläne zur Ausführung bringen. Und auf einmal ist ein Schweigen. Keiner kann das tun. Und da stürzt dem Johannes, der das sieht, die Tränen aus den Augen. Ist denn keiner da, der Gottes Pläne zur Ausführung bringt? und da sagten Engel zu ihm, weine nicht, es ist einer da. Der Starke, der Held, der Löwe aus Juda. Und jetzt ist Johannes gespannt, wer dieser starke Löwe aus Juda ist. So stelle ich mir es vor, und da sieht er, wie die Engelscharen auseinandertreten. Und da steht vor dem Thron ein Lamm mit der Todeswunde. Ein Lamm mit der Todeswunde. Jesus, für uns geschlachtet. Und im Augenblick, wie in den himmlischen Räumen, das Lamm mit der Todeswunde sichtbar wird, das kann ich bloß noch vorlesen. Da hörte ich und sah eine Stimme vieler Engel um den Thron Gottes. Und ihre Zahl war viel tausendmal tausend. Und sie sprachen mit großer Stimme, das Lamm, das erwürgt ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und alle Kreatur im Himmel, auf Erden, unter der Erde und im Meer hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ein Lobgesang in himmlischen Räumen. Und in diese gewaltige Anbetung mischt sich die Stimme aus dem dunklen Kerker, aus der Finsternis. Beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Unser Lob, meine Freunde, kommt immer zu diesem gewaltigen himmlischen Anbetung Gottes hinzu. Da heißt dann, ich auch auf den tiefsten Stufen. So ein angefochtener Paulus, der war bestimmt auf den tiefsten Stufen, nicht? Ich auch auf den tiefsten Stufen, ich will glauben, reden, rufen, solange ich noch Pilgrim bin. Dem, der auf dem Thron sitzt, dem Lamm sei Ehre und Lob und Gewalt und Anbetung. Das ist ein Lobgesang. Gott, mein Schöpfer, der Lobgesänge gibt in der Nacht. Darf ich jetzt noch einen dritten Teil sagen, oder schlaft ihr mir ein? Nicht? Ja, das wäre schrecklich natürlich. Jetzt sagen wir den Text, die Überschrift nochmal zusammen. Gott, mein Schöpfer. Gott, mein Schöpfer, der Lobgesänge gibt in der Nacht. Wir haben die Nacht der Anfechtung gesehen, durch die wir alle durch müssen. Wo die Hunde im Keller bellen und man selber in der Tiefe ist. Wir hörten, wie der angefochtene Paulus sie herausreißt und in den himmlischen Lobgesang einstimmt. Und jetzt fragen wir drittens noch, wie kam es dazu? Jetzt könnt ihr sagen, Pastor Busch, das steht ja alles gar nicht so genau hier. Legst du nicht was rein in den Text? Es kann sein. Ich muss euch ganz offen gestehen, dass ich in meinem Leben dunkle Kerkerzellen kennengelernt habe. Nicht der richtigen Strafjustiz, sondern unheimliche Gefängnisse der geheimen Staatspolizei. War nicht, meine Füße haben nie im Stock gelegen. Und gegeißelt worden bin ich auch nicht. Aber ich habe wenigstens eine Ahnung, was da geschieht. Und ich habe es erlebt, wie man Stunden in der Dunkelheit und Anfechtung ist. Bin ich verworfen? Will er mich nicht mehr? Und wie es zu Lobgesängen kommt. Und darum möchte ich es einfach mal zeugnismäßig sagen. Wie kam es dazu? Seht, es heißt, um die Mitternacht beteten Paulus. Das heißt, die Anfechtung ging zu Ende im Moment, als sie wieder beten konnten. Sie waren so in der Dunkelheit, dass sie nicht mehr beten konnten. Erst um 12 wieder. Der Paulus hat diese Erfahrung einmal, meine Freunde, in Römer 8 ausgesprochen, wo er sagt, dass wir in die Lage kommen können, wo wir nicht mehr wissen, dass wir beten sollen, wo der Heilige Geist uns vertritt mit unaussprechlichem Seufzen. Das gibt's, wo Kinder Gottes so niedergeschlagen sind und da betet der Heilige Geist für sie. Aber um Mitternacht kann der Paulus wieder beten. Ach, da müssen die Finsternissen weichen. Und ich kann mir denken, was er gebetet hat. Er hat vorher gefragt, wie kann Gott das zulassen? Jetzt hat er gebetet, Herr, ich will ja gar nicht wissen, warum du das tust. Ich will überhaupt nichts wissen. Ich will auch gar nicht fordern, dass du meine Lage veränderst. Aber ich möchte dein Gnadenangesicht wieder sehen. Ich möchte, dass ich weiß, dass du eine Handbreit neben mir bist. Ich will nicht etwas von dir, sondern dich. Ich bin überzeugt, so hat er gebetet. Ich will nicht etwas von dir, dass du mich rausführst aus dem Kerker. Lass mich drin, aber dich brauche ich. Seht, als ich noch ein Kind war, da hatten wir einen Onkel, der war ein reicher Kerl und Junggeselle. Und wenn der zu Besuch kam, hat er immer herrliche Geschenke mitgebracht. Da waren die Taschen voll. Und wenn wir Kinder ankamen, war eine große Kinderschar. Onkel Zehntner hast du, und dann kamst du, Schokolade und Pralinen und so. Und denken Sie, ich weiß gar nicht mehr, wie der Onkel aussah. Aber ich sehe die Geschenke, die vollen Taschen immer noch vor mir. Das heißt, der Onkel war mir im Grund ganz egal. Ich wollte seine Geschenke. Versteht ihr? Und so machen es die meisten wie im Heiland. Wir wollen etwas von ihm, aber nicht ihn selber. Und wenn der Herr uns in solche Dunkelheiten führt, dann lernt man beten, Herr, ich will jetzt nichts mehr von dir, aber dich will ich. Du Friedenskönig, du Sünderheiland, du Garantie, dass ich ein Kind Gottes bin, dich muss ich haben. Ich kann mir das Gebet vorstellen. Und in dem Augenblick, wo der Paulus und Silas so beten können, geschieht etwas. Da sehen sie im Geist das Kreuz des Heilandes. Der Herr Jesus hat gesagt, der Heilige Geist wird mich verklären. Ich bin mal nachts aus New York rausgefahren im Schiff, war schon Nacht, und dann kommt mal der Freiheitsstatue vorbei, und das ist sehr eindrücklich, wie nochmal diese Freiheitsstatue angeleuchtet ist. Aus der Nacht heraus tritt diese Freiheitsstatue, die ist auf einer Insel im Hafen draußen. Es ist ringsherum dunkles Meer und auf einmal sieht man diese Freiheitsstatue. Und so macht der Geist Gottes, erleuchtet das Kreuz unseres Heilandes an. Dass wir einmal gar nichts mehr sehen, wie den Sohn Gottes, der all meine Sünde wegträgt. Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Der hohe Priester, der mich versöhnt, der das Lösegeld zahlt und mich loskauft. Er kauft für Gott, es ist alles gut. Jetzt sieht der Paulus, ich bin aus Gnaden für Gott erkauft. Es ist alles in Ordnung. Da brechen die Lobgesänge auf. Oh, meine Freunde, ich möchte in der Nacht meines Sterbens nichts anderes vor mir sehen als den Heiland am Kreuz, der mir sagt, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und dann leuchtet der Geist Gottes auf den Auferstandenen. Oh ja, da trat der Herr Jesus in diese Kerkerzelle. Er lebt ja. Meine Freunde, das war für mich das größte Erlebnis, als ich Gefangener war. Dass selbst drei Riegel den Heiland nicht aufhalten können, wenn er zur angefochtenen Seele kommen will. Ich habe Dunkelheiten durchgemacht, die ich nicht beschreiben kann. Und dann kam er. Er kam nie mehr so zu mir wie in ganz schrecklichen Gefängniszellen. Und als meine Frau mich mal besuchte und sagte, du gehst ja zugrunde, da habe ich gesagt, nein. Mir geht's wie den Priestern bei der salomonischen Tempeleinweihung. Da heißt, die Herrlichkeit des Herrn erfüllt den Tempel, dass die Priester nicht stehen konnten. Nicht stehen konnten, sie mussten raus. Und so war meine dreckige Zelle erfüllt mit der Gegenwart Jesu, dass ich fast nicht aushielt. So hat seine Herrlichkeit, seine Gegenwart alles erfüllt. Oh, es geht im Christenleben durch Anfechtungen. Und sie werden durch nichts anderes überwunden, als dass der Heilige Geist uns Jesum verklärt und er selber zu uns kommt. Ach, mein Herr Jesu, dein Nahsein bringt großen Frieden ins Herz hinein und dein Gnadenanblick macht uns so selig, dass Leib und Seele darüber fröhlich und dankbar wird. Amen. Wir beten. Lieber Heiland, wir wollen dich nicht bitten, dass du uns nicht in Anfechtungen führst. Aber wir wollen dich bitten, dass du uns in Anfechtungen nicht loslässt. Und dass du uns immer reicher machst in der Erfahrung. In der Erfahrung deiner Erlösung, deiner Versöhnung, deiner Gegenwart. Amen.